Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör mit Andrea Butzi.
Moin Oliver, wie geht's uns denn heute?
Moin Andrea, gut geht's uns. Es ist heiß.
Es ist heiß. Wir haben wieder einen heißen Sommer vor uns. Nicht nur wegen der Fußball-Weltmeisterschaft, sondern auch wegen der absolut hohen Temperaturen, die ja so randommäßig aus dem Nichts auftauchen. Erst gibt es Kopfschmerzen, dann 40 Grad. Ich kann da nur noch mal an alle appellieren, schützt euch vor der Hitze und trinkt ausreichend. Und wir machen das heute mal ein bisschen anders, damit wir euch auch mal so ein paar hotte Sätze mitgeben, die auch zum Klima passen, haben wir überlegt, dass wir die heißesten Zitate von Ralf Schirmeisen, dem aktuellen Gast, der arbeitet bei Hewlett Packard Enterprise, einfach mal für euch zusammenfassen und wir machen so ein bisschen Ping-Pong, Oliver. Du hast ja schon reingesneakt. Was ist dein hottestes Zitat von Ralf?
Ach, das sind mehrere. Ich fange ganz einfach, ehrlich gesagt, auch mal random an. Also, die EPA ist der falsche Ansatz oder zumindest der falsche Startpunkt.
Ich habe, gibt der Gematik mehr Macht. Hat mir richtig gut gefallen. Also, Entscheidungsmacht und sonst auch Macht.
Genau, dann formuliert Ralf Schirmeisen noch so ein kleines Plattform-Plädoyer, Booking.com für das Gesundheitswesen.
Mhm. Man muss ja nicht alles selber bauen, ne? Ist, glaube ich, so ein bisschen der Kontext.
Richtig.
Und ich habe noch, die Bundesdruckerei soll eine Prozessplattform für den Gesundheitsmarkt bauen, die können das nämlich. Ich habe mich auch so ein bisschen gewundert, warum die auf der DEMEA waren und so. Da hatte ich auch so eine kleine Wissenslücke. Also man hat sich dann irgendwie so Gedanken gemacht um ID, Verification und EPA-Kontext. Aber jetzt wissen wir, warum.
Genau, wobei ich mir ehrlich gesagt wünsche, dass es für das Gesundheitswesen dann ein bisschen besser mit der Bundesdruckerei oder so funktioniert, als mit dieser E-Funktion des Personalausweises, die wirklich, sagen wir es mal freundlich, ein bisschen holprig ist. Aber da ist dann noch Luft nach oben.
Ja, und vor allen Dingen das Beantragen ist sehr holprig. Ich glaube, ich habe 10 Verifications von Verifications machen müssen, aber ich habe sie jetzt, meine ID. Was ich cool finde. Also ganz, ganz herzlich willkommen, Ralf Schirmeisen von HPE.
Danke dir, Andrea, dass ich heute dabei sein darf. Freue mich total.
Lieber Ralf, wir fangen ja immer an mit einem kleinen Quiz zum Aufwärmen. Fakt oder Fantasie in der Gesundheitsversorgung? Hast du Lust, dich da mal zu challengen?
Ja, liebe Rätsel.
Sehr schön. Also, ich lese dir jetzt was vor und du musst dann sagen, ob es Fakt oder Fantasie ist. Kollaborative Roboter in Kliniken übernehmen heute schon das Umlagern von Patienten und können Pflegekräfte damit langfristig vor Berufsunfähigkeit schützen. Also tatsächlich am Patienten tätig werden, am Patientenbett und auch den Patienten anfassen und so weiter. Ist das Fakt oder Fantasie?
Ja, das ist einfach. Das ist Fakt.
Ah, ich dachte, ich könnte dich noch ein bisschen in so eine Storytelling-Trap lotsen.
Ja, ja, natürlich. Also ich bin ja in der Digitalisierung sehr, sehr lange im Gesundheitswesen schon unterwegs. Nein, das sind auf jeden Fall Sachen, die gibt es schon. Und wir überlegen ja teilweise mit den Herstellern zusammen, wie man das umsetzen kann.
Mhm. Ah, Mist, hätte ich eine schwierigere Frage für dich nehmen sollen, ne? Aber ich lese dir trotzdem nochmal den Fakt vor, damit wir auch so ein bisschen Kontext dafür haben. Kollaborative Roboter werden in Pilotkliniken bereits eingesetzt, um Pflegekräfte beim körperlich belastenden Umlagern von Patientinnen zu unterstützen. Das finde ich persönlich total cool, weil ich habe das ja früher auch gemacht und es gibt zwar sehr viele Tricks, um mit Körpergewichtsverlagerung und so, das auch zum Beispiel Menschen vom Rollstuhl ins Bett zu bekommen, aber es ist natürlich auf Dauer wirklich sehr anstrengend. Eine Studie in Scientific Reports, also Nature, das Magazin Nature, belegt, dass diese Roboter die körperliche Belastung des Pflegepersonals messbar reduzieren. Und das ist ja einer der Hauptgründe für die Berufsunfähigkeit in der Pflege.
Ja, genau. Also ich bin ja selber auch im Gesundheitsbereich weltweit teilweise vernetzt mit meinen Kollegen. Und da merke ich schon, also in einigen Ländern ist das tatsächlich so, da sind die schon in der Umsetzung. Du sagst schon Fantasie, nein. Solche Sachen, also die ganze Robotik wird stark zunehmen.
Ja, wie stehst du da persönlich zu?
Ich finde es teilweise schwierig. Also ich verstehe, wenn ein Roboter einen hochhebt und umdrehen kann, dass das natürlich entlastend ist. Ich verstehe auch, dass diese Service-Roboter durch die Gegend fahren und einem das Essen zum Bett bringen. Das verstehe ich auch, ja.
Ist die Frage, ob ein Roboter auch Also ob es ein Roboter sein muss, beziehungsweise ob es ein humanoider Roboter sein muss, ist ja, glaube ich, die konkretere Frage, weil es gibt ja in der Pflege und auch in der Betreuung von Schwerstkranken gibt es ja schon sehr viele Hebe- und Bewegevorrichtungen, sag ich mal, die ja auch schon, wenn man so in der Industrie guckt, sehr ähnlich sind. Ne? Also zum Beispiel, um einen Patienten in die Badewanne und wieder rauszuheben. Oder es gibt ja auch in der Intensivmedizin inzwischen so Mobilisationsmechaniken, wo die Betten halt rauf und runter gestellt werden, um den Kreislauf auch zu aktivieren. Hatten wir in diesem Podcast auch schon. Also meinst du, dass die Roboter humanoid aussehen müssen? Also so dieses, da kommt einer angefahren und sagt, guten Tag, Herr Schirmeisen, ich werde Sie jetzt mal einmal umdrehen.
Ja, deswegen sagt ihr, also ich bin ein bisschen zwiegespalten natürlich. Es klingt so ein bisschen horrormäßig. Allerdings finde ich das fast angenehmer, einen humanoiden Roboter zu nehmen, als wenn es nur so eine Hebevorrichtung ist. Die sieht ja auch manchmal bisweilen sehr komisch aus. Und dieser Roboter kann einfach auch mehr. Ne? Der kann mich dann auch hinstellen, der kann mich umdrehen. Die lernen ja immer mehr. Und vielleicht kann man sich damit anfreunden auch so ein bisschen. Also eher, glaube ich, als mit so einer mechanischen Hebevorrichtung, die wir schon länger haben.
Ja, vielleicht ist das ja auch so wie personalisierte Medizin, dass der Roboter wirklich auch, oder so ein Therapie- oder Begleithund gibt es ja zum Beispiel auch. Ne? Also dass der gewisse Dinge einfach tut und genauso könnte es ja ein Roboter auch lernen.
Ich kann dann auch mit dem interagieren. Ich kann ihm sagen, da nicht, da kneift es zum Beispiel. Bitte da nicht so fest zu drücken.
Hoffentlich.
Ja, es klingt blöd. Ja, genau. Aber das kann ich ja. Also das kann ich ja mit der Hebevorrichtung ja kaum. Ne? Da muss natürlich die Person, die es bedient. Aber vielleicht ist da natürlich das erste Mal so das Gefühl, vielleicht geht es dann doch, ne? Wenn man sich das so andenkt.
Wie ist dein persönlicher Bezug zu KI und Robotern? Also bleiben wir mal eher bei KI, also alles, was dann derjenige vielleicht auch, der Roboter dann ja auch macht, denkt, lernt und so weiter. Bist du auch schon so into the game, dass du manchmal wirklich auch schon Dialoge mit einem LLM führst und dich da so richtig? Also ich hatte mal so eine Phase, wo ich morgens immer eine halbe Stunde mit ChatGPT, mit der schönen Stimme gesprochen habe und einfach so durch meinen Tag gequatscht habe. Und das hat sich richtig irgendwie nach so einem echten Gespräch angeführt.
Ja, genau, ist ja so. Also ich bin ja bei HPE in diesem KI-Thema, also seit mehreren Jahren inzwischen, also komplett fest verwurzelt. Und wir bauen ja diese ganzen LLM-Modelle, von denen du gerade geredet hast, die bauen wir ja in den Krankenhäusern mit auf. Also begleiten die Krankenhäuser. Und dann ist natürlich die Interaktion immer ganz spannend, wie man sie verwenden kann, wie man sie nutzen kann. Dialoge in vielen Sprachen zu führen, ist natürlich sehr gewinnbringend. Gerade ne, in den Krankenhäusern kommen aus vielen Ländern Personen zu, sowohl Pflegekräfte als auch Patienten. Und wenn man dann interagieren kann über so ein Sprachmodell, ja, das ist hervorragend. Oder auch, dass man sich informieren kann über seinen Krankheitszustand oder was hat der Arzt mir gesagt. Also da bin ich extrem stark verwurzelt. Wir werden quasi überrannt eigentlich, muss man dazu sagen, gerade mit Anfragen KI. Das ist der Gamechanger gerade, ja.
Aber du persönlich in deinem Privatleben, bist du auch so ein, hast du auch so deine Talks mit deinem KI-System?
Ja, ich persönlich bin da ein bisschen vorsichtiger, muss ich dazu sagen.
Es ist echt witzig, weil, also wenn man, also ich bin zum Beispiel, ich habe so ein Smart Home, da sind überall Kameras und so. Und da bin ich total vorsichtig inzwischen. Also, dass die einfach in Bereichen nur sind, wo öffentliche Bereiche sind, sage ich mal so. Also eher im Flur oder im Eingangsbereich und ich auch genau darauf achte, was da aufgenommen wird. Aber so bei ChatGPT, ich habe zwar einen Corporate Account, das ist ja schon mal ganz gut. Anscheinend werden die Daten ja nicht für Learning genutzt, aber es ist schon krass, was man da so reingibt.
Ja, ich habe ja damit zu tun. Ich weiß ja, was im Hintergrund da passiert, ne? Und wie man so eine KI dann auch sicher aufbauen muss. Und das sind ja die entscheidenden Fragen. Ja.
Da gehen wir jetzt mal direkt rein, Ralf. Also du bist ja hier als Vertreter von HPE, Hewlett-Packard Enterprises. Und ich würde dich, bevor wir jetzt reingehen in die ganze KI-Thematik und Gesundheitsversorgung, Digitalisierung, würde ich dich bitten, als Chief Technologist Healthcare bei HPE, erzähl doch nochmal einmal für die, die das vielleicht auch nicht so richtig drauf haben. Also ich musste nämlich auch erstmal kurz nochmal gucken. Hewlett-Packard war bei mir auch irgendwie noch eher so, ne? Das waren doch die mit den Druckern, aber natürlich nicht. Die sind ja sehr früh in dieses Cloud-Game eingestiegen, was ja sehr smart ist. Also weil das war ja absoluter Zukunftsmarkt. Erzähl mal ganz genau nochmal die Abgrenzung. Ich glaube, das ist hier wichtig.
Ja, genau. Da fragst du auch den Richtigen, weil ich bin ja schon 30 Jahre bei Hewlett-Packard. Damals hieß es nur Hewlett-Packard, da hatten wir die ganzen Drucker, von denen du gesprochen hattest, auch die ganzen Laptops und PCs, aber auch die ganzen Enterprise-Computer, Forschungsrechner, also alles, was man für den großen Betrieb von Rechenzentren und die Lösung dazu, was man braucht. Und wir haben uns da so knapp 10 Jahre ist es her, haben uns getrennt. Also es gibt wirklich HP, das sind die Drucker weiterhin mit PCs und Laptops. Und dann gibt es Hewlett-Packard Enterprise und in dem Bereich bin ich. Und da hast du schon gesagt, da sind wir verantwortlich für die ganzen großen Rechenzentren, die Lösung, die man aufbaut. Und es ist sehr, sehr dynamisch. Also ich weiß nicht, wie viele Firmen wir in der Zwischenzeit aufgekauft haben und integriert haben. Also es ist unglaublich, was sich da tut. Ja.
Ist ja smart. Ich habe heute Morgen gerade über die deutsche Wirtschaft gehört, dass wir ja nur in MIT-Technologie investieren und dass die Zukunftsmärkte ja gar nicht so im Fokus stehen. Also es wird immer noch in die Automobilindustrie, ne, investiert und so weiter. Und als ich dann diese HPE-Geschichte auch gelesen habe, ich gedacht, okay, das ist ja smart. Das war 2015 und da wurde halt schon ganz klar erkannt, das ist ein eigenes Unternehmen, ne? Und da kann man auch noch viel mehr draus machen. Und dann durch diese Trennung auch dieser beiden Bereiche.
Ja, ja, genau. Also ich habe das Gefühl, wir sind dynamischer geworden. Das vorher, wir waren ja teilweise 360.000 Mitarbeiter.
Irre.
Irre. Jetzt sind wir auf 70.000 im Prinzip. Und das ist viel dynamischer.
Ja, muss es auch sein, ne? Weil ihr seid ja auch im Gesundheitswesen ein wichtiger Player. Und da nehmen wir ja gerade so ein bisschen Fahrt auf, habe ich das Gefühl. Also mit KI und so und der Technologie, die sich entwickelt und auch unserer Regierung, die sich da auch wirklich gerade ins Zeug wirft. Also ich hoffe, dass die Energie auch anhält und dass es nicht so wie mit der Benzinpauschale dann läuft, dass doch alles nichts wird. Geh noch mal einmal kurz zurück, HPE im Gesundheitswesen. Was ist da genau die Dienstleistung?
Unser Portfolio wird immer größer. Wir haben vom Netzwerk in nahezu 70-80% aller Krankenhäuser ist unser WLAN zum Beispiel. Das weiß man immer gar nicht so genau. Wir haben ganz viele Lösungsanbieter, die dann mit unserem WLAN zusammen so ihre Lösung verheiraten. Das heißt also, was weiß ich, Bettenmanagement und was man sich alles so vorstellen kann. Das ist damit verbunden. Wir verbinden übers Netzwerk sicher Datenrechenzentren. Also wir sind auch einer der größten Netzwerkanbieter inzwischen. Dann haben wir das ganze Thema natürlich Computer-Orchestrierungs-KI-Plattform, Orchestrierungsplattform. Und das ist etwas, wo wir zunehmend in den Krankenhäusern, auch in den Rechenzentren unterwegs sind. Wie kann man solche Plattformen aufbauen? Wie kann man mehr Automatisierung miterzielen? Das ist ein großer Teil, mit dem ich halt in den Krankenhäusern zu tun habe. Wir sind in, ich sag mal, so über 50-60% der Krankenhäuser bestimmt, wenn es nicht sogar mehr ist, aller Krankenhäuser in Deutschland mit unserer Technologie vertreten. Und ich diskutiere ja mit allen, also Universitätskliniken, also nahezu alle, nicht 100%, aber so irgendwie knapp darunter. Ich diskutiere mit den kirchlichen Trägern, mit den Klinikketten, wie man die Lösung digital quasi aufbauen kann, wie man sie sicher machen kann. Das Thema Security ist ein Thema, hatten wir ja gerade schon angesprochen. Deswegen bin ich privat, hatten wir bei KI immer ein bisschen vorsichtig, weil ich genau weiß, ne, wie sicher muss man was aufbauen.
Du bist schon schlauer als ich. Oder du bist risikobewusster. Ich bin ja eher so in den Tag. Ihr macht ja auch bei HPE Cloud-Lösungen.
Ja, genau.
Wie ist eigentlich jetzt gerade so der Stand der Dinge auch in den deutschen Kliniken? Also es war ja ganz lange, gab es ja immer genau diese Debatte, ne? Mache ich eine Cloud oder mache ich lokale Speicher? Und es war ja genau diese Angst vor Datenmissbrauch und so weiter. Wie ist da der aktuelle Stand?
Ja, also das ist eigentlich eine ganz interessante Diskussion. Also ich habe das ja, du hattest ja witzigerweise gerade den Automobilsektor schon angesprochen, ne? Der ebbt so ein bisschen ab, hast du vollkommen recht. Aber was man halt dort gesehen hatte, da gab es ja schon vor vielen Jahren die direkte Cloud-First-Strategie. Alles in die Cloud. Und jetzt merken wir eine wahnsinnige Rückwärtsbewegung. Das Thema Souveränität kommt auch bei den Automobilherstellern sehr stark zum Tragen, ist politisch sehr stark getrieben. Dann ist es sehr stark getrieben von der Preispolitik. Das heißt also, früher hat man immer gedacht, in der Cloud ist alles viel, viel günstiger. Ja, wir haben inzwischen Beispiele, wo es berechnet, dass wir hier teilweise zum halben Preis das vor Ort im eigenen Rechenzentrum aufbauen können. Also das denkt man auch gar nicht so. Also da gibt es tatsächlich so eine Rückwärtsbewegung gerade. Und das Tolle ist am Gesundheitssystem, und das freut mich, wir sind ja immer so ein bisschen hinten dran. Ne? Wir meckern ja, wir sind immer in anderen Bereichen, die sind immer viel weiter. Wir haben den Fehler halt jetzt nicht gemacht. Und jetzt in dieser Rückwärtsbewegung merkt man, ich möchte es doch irgendwie anders aufbauen. Ich möchte nicht Cloud First. Ich habe mal eine Klinik mal gesprochen, die wollte unbedingt Cloud First machen. Aber die meisten sagen, wenn dann Hybrid, also gemischt vielleicht, aber dieses, ich baue es mir doch zum großen Teil selber auf, gerade bei diesen privaten internen Cloud-Plattformen, da ist ein großer Trend dann doch. Und dann so vorsichtig vielleicht mal was rauszulegen. Das ist ganz spannend, ja.
Also es gibt ja zwei Aspekte dieser Debatte, die ja auch noch so ein bisschen dann vielleicht schwierig sind oder etwas auch verhindern können. Das eine ist ja so dieses, wie teile ich eigentlich Daten, ja, also zur Forschung zum Beispiel oder auch sektorübergreifend oder wie verwalte ich sie, Stichwort Interoperabilität, ne, so, dass man wirklich auch zum Beispiel die Patientenjourney gut abdecken kann, indem zum Beispiel der Patient auch verschiedene Institutionen besucht in seiner Krankheitsgeschichte. Das ist ja nach wie vor auch ja ein wichtiges Thema. Und auf der anderen Seite gab es ja auch immer das Problem, dass die Kliniken und die, ja, die großen Träger einfach auch überhaupt keine Leute hatten, um so Rechenzentren zu betreiben.
Ist auch immer noch so. Also das beobachte ich ganz stark. Also ich habe viel Erfahrung gesammelt beim Thema Gaia X. Obwohl wir ein amerikanisches Unternehmen sind, waren wir mit bei den Gründungsmitgliedern mit dabei. Offiziell durften wir natürlich da nicht genannt werden. Ist auch richtig so gewesen. Wir haben quasi das Nachgelagerte mit Gründungs. Also ich war von vornherein dabei, ja, über drei Jahre lang und habe dieses Thema quasi dezentrale Datenaustausch, wie du es gerade ansprichst, mit begleitet. Ich bin aber auch bei diesem European Health Data Space viele Jahre mit dabei gewesen. Ich bin dann irgendwie so vor anderthalb Jahren ungefähr bin ich ausgestiegen, weil mir das dann irgendwie dann doch zu schwerfällig war. Aber da gibt's ja viele Initiativen, aber die sind alle nie so richtig zu Ende gekommen.
Warum?
Meiner Meinung nach ist es, wenn viele Personen da mitreden wollen, viele Unternehmen da mitreden wollen, ist das sehr, sehr lobbymäßig geprägt. Ja, was ich auch verstehen kann, aber man kommt nicht so wirklich weiter. Das ist, keiner lässt sich die Butter vom Brot nehmen. Da habe ich schon das Gefühl, das kann man anders angehen.
Na gut, das ist natürlich auch sektorbezogen. Also sag jetzt mal randommäßig irgendeine große Klinikkette. Ich nenne jetzt einfach keine Namen. Denen ist es ja eigentlich auch nur wichtig, was in ihrem Haus passiert, ne? Was ja nicht patientenzentriert ist. Wie könnte man denn da entsprechende Anreize schaffen, damit es da nicht mehr so stark Verhinderungszwang gibt oder einfach keinen Veränderungsdruck, weil, ne, ist ja, what's in for me ist ja eigentlich, als Klinikbetreiber denke ich, nö, also solange das alles hier intern bei mir top läuft und der Patient in meinem Haus vernünftig gemanagt wird, bin ich happy.
Da gibt es keinen Handlungsdruck. Das ist so, nee. Es funktioniert ja gut, ich mache noch ein bisschen Werbung und.
Dann bau doch mal den Handlungsdruck auf jetzt.
Ja, genau. Also das ist ja immer so, jeder sagt, das Gesundheitssystem müsste doch noch viel digitaler sein. Man sieht es um einen drumherum, dass da viele Prozesse viel digitaler laufen. Man nutzt sie auch gerne und man merkt im Krankenhaussektor oder im Gesundheitssystem, da muss irgendwas passieren. Was man parallel halt verfolgt, ist, da ja jeder irgendwo was aufbaut. Also die sind ja alle sehr bemüht. Jeder versucht da eine kleine Mini-Gesundheitsplattform aufzubauen, regional. Ich weiß von Kliniken, die sollen zentral für die Region eine Gesundheitsumgebung aufbauen. Dann haben wir aber das Problem, dass wir natürlich eine unterschiedliche Regulatorik pro Bundesland zum Beispiel haben. Das ist so, das muss da ja auch alles mit reinfließen. Das ist so, solange der dann allein in seiner Region arbeitet, ist das ja okay. Aber du hast ja die Patient Journey angesprochen. Der verlässt ja auch unglücklicherweise auch manchmal die Region. Ja, und dann ist schon wieder vorbei.
Verlässt die Region, verlässt aber ja auch die Institution. Und das ist natürlich, glaube ich, auch einer der wichtigen Punkte, warum wir so ineffizient sind. Allein schon die Übergabe an andere, ne? Also an weiterbehandelnde Einrichtungen ist ja komplex, dann gibt es noch die, was weiß ich, Übergabe dann an den Hausarzt, da fehlen dann die Unterlagen und dann geht der Patient auch noch zu drei anderen Ärzten, weil er, ne, verunsichert ist und vielleicht auch selber merkt, ne, da wo ich bin, der kennt mich gar nicht, also weiß gar nichts über meine Vorgeschichte und das ist ja eigentlich die Musik, die da drin steckt. Ist das dann ein Anreiz, den eigentlich nur die Politik setzen kann, also als Pflicht?
Ja, genau. Also wie gesagt, wenn man diese Erfahrung von Gaia X, wo man es gesehen hat, das ist ja sehr, sehr dezentral zum Beispiel gewesen. Da gab es ja auch Health X, also so eine Möglichkeit, wie man Gesundheitsdaten untereinander mittauschen kann. Da war ich teilweise auch mit involviert. Da brauche ich dann aber immer wieder irgendwo Intermediäre, so wurde das dann genannt, also die diese Plattform dann irgendwie verwalten und die Identitäten auch sortieren und im Griff haben und wo man sich anmelden muss und die den Datenfluss im Prinzip dann kontrollieren. Und das ist dann wieder, zum Beispiel war es in Deutschland natürlich die Deutsche Telekom und andere Player und Frankreich war es Orange und Italien, was weiß ich. Also das ist so, das hat sich halt dann doch wieder so etabliert, sehr, sehr verteilt. Und da kommt dann auch kein zentrales, ja, keine zentrale Umgang mit diesen Daten oder diesen Möglichkeiten dann zustande. Also dieser Prozess, dieser Patient Journey ist auch da disruptiv. Und da merkt man, also wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, ist es das Gleiche beim European Health Data Space. Genau das Gleiche. Dass man irgendetwas braucht, was eigentlich von oben irgendetwas vorgibt.
Das ist ja auch ein wichtiges Thema auf der DEMEA gewesen, dieser European Data Space. Kannst du da nochmal deine Einschätzung zu geben? Es gibt ja jetzt auch Verpflichtungen, ne? Also wie die Kliniken entsprechende Daten auch zur Verfügung stellen, dort auch über Schnittstellen dann einpflegen. Kannst du uns da nochmal ein Update geben?
Ja, also den EHDS, ich finde das ja super, was sie da gemacht haben. Also es ist inzwischen in den letzten paar Jahren auch sehr, also sehr produktiv geworden. Also ich bin in einigen Veranstaltungen dabei, wo ich sehr begeistert bin, was man da alles machen kann. Das ist aber auch nur jetzt, wenn wir über diese Gesamtdigitalisierung so philosophieren, ist das ja ein kleiner Teil. Nur das sind ja nur jetzt im Moment die Zweitdatenverwertung für Forschungszwecke, genau. Und das ist super so, wie die sich das andenken. Und also man kann da ja auch sich, ich weiß gar nicht, der eine oder andere weiß auch so gar nicht, man kann sich ja das einloggen, man kann da, was ich sich anmelden und sage, ich möchte eine Forschung betreiben zu dem Thema. Dazu gibt es dann folgende Daten, die zur Verfügung stehen. Die kann man sich dann da auch dann besorgen. Finde ich schon nicht schlecht, wie das so funktioniert. Aber wie gesagt, das ist halt wirklich nur ein ganz kleiner Teil und das hilft uns in der Patient Journey ja gar nicht. Also gar nicht, wenn man mal drüber nachdenkt.
Na, es sei denn ganz langfristig, wenn wir davon ausgehen, dass man dann weniger krank wird. Irgendwie, weil der medizinische Fortschritt natürlich darüber auch und Prävention, ne, ist ja auch ein wichtiger Ansatz, darüber auch getriggert werden kann. Du sprichst ja jetzt schon sehr lange auch mit Kliniken und Kassen, hast ja auch gerade erzählt, in welchen Gremien du überall bist und so. Wir haben ja jetzt gerade mit Nina Waken auch und mit dem Handlungsdruck, den wir haben über die, ne, Kostensituation in unserem Gesundheitssystem, ein bisschen Dynamik. Du hast ja gerade schon erzählt, dass sich da zum Beispiel auch in den Kliniken jetzt der Fokus wieder, ne, verschoben hat. Es geht ja eigentlich nur um Kohle gerade.
Das sagst du so frech, ja.
Ja, also ich meine, das heißt ja auch Finanzkommission. Also ich finde, das ist ja keine Reform, das ist ja ein Sparplan. Also ein Sparplan hat ja keine Steuerungsfunktion, also jedenfalls nicht der, den ich da gerade sehe. Was denkst du, wie viel hat sich in den letzten 10 Jahren wirklich verändert und wie viel ist immer noch dasselbe Gespräch? Kannst du auch mal so prozentual sagen?
Also ich glaube, dass wir beim Minimum der Digitalisierung gerade so sind und uns sofort bewegen. Das ist aber das Minimum. Man kann jetzt ein Patientenportal, gibt es jetzt.
Also horizontale Entwicklungslinie, nicht linear und nicht exponentiell.
Auf keinen Fall exponentiell.
Schade.
Ja, hätte sich auch schon gewundert, wenn ich das jetzt gesagt hätte, wahrscheinlich.
Naja, also Technologie, die wir dafür nutzen könnten, entwickelt sich ja gerade exponentiell. Das ist ja das Krasse daran.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich arbeite ja mit so vielen Startups zusammen. Und das ist wirklich der Wahnsinn, was die alles können. Und dann ist mal die Frage, wie kriegt man eigentlich diese tollen Lösungen? Du hast Prävention angesprochen, was weiß ich was, also da gibt es ja alles Mögliche. Wie kriegt man die eigentlich in diesen Kreislauf rein?
Der Podcast eHealth Pioneers ist eine Produktion der PR-Agentur The Medical Network. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns, wenn ihr diesen abonniert. Zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer oder Amazon Music. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Ihr möchtet regelmäßig über neue Folgen und Neuigkeiten von The Medical Network informiert werden? Dann abonniert einfach unseren Newsletter. Anmelden könnt ihr euch dafür auf unserer Website themedicalnetwork.de/podcast.
Weil nicht, dass die wieder nur irgendwo eine tolle Lösung in irgendeiner kleinen Region anbieten oder vielleicht nur für eine Klinik, die gesagt hat, das passt gut in unser Konzept und dadurch können wir dann vielleicht mehr Patienten versorgen nachher. Oder die sind da ein bisschen beliebter als andere. So wird es ja nachher weitergehen. Und schöner wäre doch eigentlich, wenn man tatsächlich einen mehr zentraleren Zugriff darauf hätte.
Gut, dann muss es natürlich wieder von einer fähigen Regierung kommen, die sich auch wirklich mit dem Thema auskennt und einfach auch Regeln und Vorgaben macht. Gab ja auch schon viele Anreize über verschiedene Finanzierungsprogramme, was jetzt auch die Ausstattung oder Digitalisierung von Kliniken angeht. Aber am Ende des Tages ist halt das auch genau die Frage, wie bringen wir die Technologie, die gerade wir auf der DEMEA zum Beispiel gesehen haben. Also es fand ich ja wirklich auch beeindruckend. Und man hat schon das Gefühl, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, ich bin ja jetzt schon 5, 6, 7 Jahre auf der DEMEA.
Ah, ich sogar 10, ja.
Sehr, ja. Nee, also ich glaube, ja, ich wirke tatsächlich 5 oder 6. Und ich finde schon, dass da unglaublich viel sich entwickelt hat und auch der Marktzugang offensichtlich einfacher ist. Aber trotzdem haben wir ja immer noch diese Pilotprojekte und Cluster und so weiter. Ich persönlich glaube ja, dass die Kliniken auch mehr Mut haben müssen, mal zu sagen, ja, wir geben jetzt mal den Auftrag, ja, weil sonst können diese Unternehmen ja nicht überleben.
Ich meine, ich bin ja schon lange dabei und sehe diese ganzen einzelnen Initiativen überall entstehen. Da wird ja auch wahnsinnig viel Geld reingesteckt. Also die Bundesregierung fördert ja wirklich schon lange immer wieder Digitalisierungsprojekte. Die sind dann aber immer sehr, sehr lokal und da wird verprobt und geschaut und es funktioniert gut. Aber im Prinzip hat es nie die Chance, größer zu werden, größer zu skalieren. Und was mir halt auffällt, ist, wir haben natürlich eine wahnsinnig gute Institution hier in Deutschland mit der Gematik. Weil das ist so, ja, manchmal frage ich mich, die sind so gut, die Gematik. Also ich ab und zu bei einigen Terminen habe ich mit der Gematik zusammen, sie sind wirklich richtig gut. Was die aber halt machen müssen, ist, die legen ja so Standards fest, ne, so Architekturvorschläge, aber immer so ganz allgemein und ganz grundsätzlich. Telematikinfrastruktur, wie soll die aussehen? Das machen die dann so. Aber weil es nur so allgemeingültig ist, kann jeder sich selber überlegen, wie die Lösung aussieht. Und die kann man dann auch unterschiedlich aufbauen, wenn man möchte. Also ein schönes Beispiel, ich war auch dabei beim Aufbau der EPA zum Beispiel. Ne, vor, was ich, 8 Jahren hat es angefangen. Da haben wir für eine Krankenkasse, für eine große Krankenkasse, waren wir mit einem Technologiepartner, um diese EPA aufzubauen. Bei uns wurde sie aber grundsätzlich anders, bei dieser einen Krankenkasse, grundsätzlich anders aufgebaut von der Technologie her als bei der anderen Krankenkasse. Also ganz anders.
Ist ja irre. Also das ist sowieso mit der, ist ja genau der Punkt, den du auch gerade ansprichst, dass ja quasi jede Krankenkasse, also natürlich jetzt nur die Verbünde, aber egal, eine AOK, TK, Barmer, wie sie auch alle heißen, dass die ja jede ihre eigene EPA entwickelt haben. Also mit einer Auswahl für einen Identifizierungsdienstleister und, der noch nicht mal richtig, also ne, da haben wir ja jetzt erst ein Update bekommen, dass es ein bisschen einfacher ist. Und da habe ich schon auch gedacht, also das habe ich auch irgendwann mal einen Podcast-Gast gefragt, habe ich das jetzt richtig verstanden? Macht jede Krankenkasse ihre eigene EPA?
Genau, aber die Vorgabe von der Gematik war gleich für alle. Man konnte es nur unterschiedlich interpretieren. Also die Vorgabe war halt nicht so eng gestrickt, dass man gesagt hat, ich möchte die Technologie vorgeben, weil ich dann eventuell eine fertige Lösung schon präferiere. Kann ich verstehen. Deswegen wird das ein bisschen offen technologisch natürlich gestaltet und dann entstehen völlig komplette unterschiedliche Lösungen, die eigentlich nicht ineinander greifen können. Und da merke ich immer so, vielleicht sollte man das, und da ist so ein bisschen mein Ansatz gerade, ne, dass ich denke, die Gematik, die ist so gut, gibt denen doch noch mehr Verantwortung. Nimm die mehr, also selbst die Bitkom hat es jetzt neulich mal geschrieben, dass die Gematik, welche Rolle spielt sie hier eigentlich gerade? Sie könnte eigentlich eine viel zentralere Rolle da übernehmen. Also nicht nur den allgemeinen Stack so beschreiben, wie könnte man eine Technologie aufbauen, wie könnte man dafür für einzelne Lösungen, was muss da halt mit rein und was muss nicht mit rein, sondern dass sie einfach mal die Verantwortung übernehmen. Also nicht nur das beschreiben, sondern das vielleicht sogar, und das kommt vielleicht auch selber machen.
Ja, das ist natürlich bei staatlichen Institutionen immer in Deutschland so ein bisschen so ein schwieriger Weg, glaube ich, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Also sich dann wirklich irgendwie dahinzustellen, zu sagen, so wird es jetzt gemacht und so sieht's aus, nach den und den Standards wird es gearbeitet und alle, die sich an dem Markt beteiligen wollen, müssen sich genau daran halten, ja, damit alles interoperabel ist und in die TI auch einfließen kann. Du sagst ja auch, es fehlt keine neue Akte, sondern eine Prozessplattform. Wie meinst du das? Ist die EPA dann der falsche Ansatz?
Ja, natürlich. Die EPA ist ja hinten angefangen. Ist natürlich toll, dass man die Daten sammelt. Und die Idee ist dann wahrscheinlich auch, dass man drumherum nachher ein riesen Ökosystem drumherum baut, dass es dann sehr digital wird. Aber warum hat man nicht von vornherein gleich eine Prozessplattform mitgedacht? Das verstehe ich überhaupt nicht.
Darf ich dich da nochmal einmal, dass du nochmal ein bisschen die Zuhörerin auch abholst, was du genau meinst? Also ich versuche das mal schon so ein bisschen zu sortieren. Wir haben ja jetzt die EPA, das ist ja mehr oder weniger ein Ort, ein File, ja, ein Ordner, wo die Daten von allen Seiten, überall, wo ich meine Krankenkassenkarte zeige, möglichst erfasst werden und dort abgelegt werden, ne, in der Verantwortung der Krankenkassen. Und du sagst, dass nur, dass die da liegen, ja noch nichts bewirkt. Also dass man diese Prozesse zum Beispiel über Fachärzte hinaus, meine ganze Patientenjourney auch vernünftig verteilt und dass diese Prozesse im Prinzip dafür noch lange nicht definiert sind. Das sind eigentlich nur ein Ordner mit Daten.
Ich vergleiche es momentan immer gerne mit so einer schönen, coolen, ich nenne es auch Prozessplattform, vielleicht wie Booking.com oder so. Das ist also aus Deutschland raus entstanden. Also da liegen ja auch meine Daten im Grunde genommen irgendwo. Aber viel cooler ist doch, dass die Daten drumherum so ein riesen Ökosystem haben. Also wenn die wissen, wo ich das letzte Mal wo ich was gebucht habe. Also wenn du in Griechenland wieder was buchen willst, dann hätten wir Vorschläge für dich und so weiter. Das ist alles basierend auf meinem Datensatz, der unten drunter da ist. Und wenn du ein Auto bestellen willst, hast du letztes Mal nicht, vielleicht diesmal doch ein Auto, vielleicht lieber doch jetzt Reha. Weißt du, das ist so, also deswegen, da passiert momentan noch nicht so wahnsinnig viel, weil es auch echt sperrig, das umzusetzen ist. Ob den Technologen da wirklich, so einfach kann man das nicht machen. Aber wenn die Prozessplattform sowas wie Booking.com parallel einfach schon mitgedacht wäre, halt für den Gesundheitsbereich.
Also ein digitaler Marktplatz in Anführungsstrichen. Ne? Also das ist ja diese ganz klassische Plattformökonomie. Ne? Es gibt.
Nicht. Also das ist, also das Neueste bei sowas wie Booking.com kann ja auch der private Mietwagenvermieter kann sich ja plötzlich da reinklinken und seine eigene Mietwagenplattform damit anbieten. Der vermietet ja auch überall noch. Und genauso, also diese ganzen Plattformen, von denen du redest, die sollen ja auch da sein. Die sind ja auch super, wenn die lokal sein. Aber ich brauche oben drüber eine Prozessplattform, die das verbindet. Also die halt wirklich sagen, okay, in der Region sowieso, da gibt es dann quasi die Reha-Anbieter der Stadt sowieso und da kann ich dir halt folgende Vorschläge machen, da vielleicht mal nachzufragen. Vielleicht weiß ich sogar, bin ich sogar mit dem Patienten, also mit dem Ticketing-System, also mit der Anmeldesysteme der schon verbunden und weiß sogar, wo Plätze frei sind. Also, aber jeder kann seine Plattform, die er darunter hat, und das ist total cool, was sie entwickeln, und das soll ja auch so viel dynamisch sein, aber oben drüber ist einfach nur eine Prozessplattform, also wie dieses Booking hat so ein Rahmenwerk baut und ich erlaube überall, dass jeder teilnehmen kann. Ich auch der Arzt, der zusätzliche Dienstleistung anbieten möchte, der kann das ganz einfach auf so einer Plattform mit anbieten. Lokal oder halt größer. Und so eine Prozessplattform kann man sich ja auch vorstellen, dass die zentral vielleicht gesteuert wird, pro Bundesland mandantenfähig, wie ich es bei mir in der Technik immer sage, pro Bundesland mit der eigenen Regulatorik. Also ich weiß ja, jedes Bundesland hat zum Thema Datenschutz eine etwas unterschiedliche Meinung und Vorgehensweise. Das kann ich ja damit integrieren, ist überhaupt gar kein Problem. Aber ich habe dann die Möglichkeit, tatsächlich auch die Patientenjourney, also sobald ein Patient, was soll ich, das Bundesland verlässt oder sogar nur die Region, in eine andere Region, dann ist der trotzdem in Zugriff dieser Journey oder dieser Prozessplattform. Und dann, das ist das, was uns extrem fehlt. Und wenn diese Prozessplattform, jetzt freue ich mich gerade, dass du mich so gefragt hast, du merkst das schon, wenn die Standards vorgibt, getrieben durch die Gematik, die Prozess- und Standards vorgibt, das heißt, wenn ihr so eine tolle Ökonomieplattform da aufbaut, irgendwo in Bayern macht ihr eine unheimlich tolle Reha-Umgebung-Plattform, dann gebe ich einfach meine Standards vor und sage, die Standards müsst ihr sprechen, dann könnt ihr euch spielend einfach bei uns in die Plattform integrieren.
Einloggen über eine API oder wie auch immer man das auch im, also eine Schnittstelle, dann sind wir wieder beim Stichwort Interoperabilität. Also das Wort kann ich jetzt total gut aussprechen, weil ich das schon seit 3 Jahren sagen muss. Insofern, aber wer baut denn dann das Booking.com für den Gesundheitsmarkt in Deutschland?
Ja, da hätte ich einen heißen Tipp. Also ich habe, nein, überhaupt nicht. Nein, das ist zu einfach. Ich habe das ja überall mit, also ich weiß ja, wer die Deutschland-Cloud aufbauen wollte. Also ich bin da ja überall involviert. Ich weiß ja, wer das gut und noch besser kann und wo es auch mal nicht weitergegangen ist. Aber mein heißer Tipp ist, es ist für mich die Bundesdruckerei.
Aha.
Ja, und die hat man nämlich im Gesundheitssektor kaum auf dem Schirm. Die Bundesdruckerei, die macht die Identitäten für die Person, jedes Bürgers hier. Und zwar extrem gut. Die können das Thema Security rauf und runter. Und die entwickeln sich gerade extrem viel weiter noch zu diesem kleinen Plattformgedanken. Die haben ja dieses, ich weiß nicht, auf der DEMEA, du warst auf der DEMEA bei der Bundesdruckerei, hast du es zufällig gesehen?
Nee, aber ich habe mich gewundert, dass die dort sind. Also du siehst mich staunen und du hast gerade meinen Horizont erweitert, weil das habe ich noch in keinem Gespräch so deutlich gehört. Also insofern einfach erzähl weiter deine Gedanken dazu.
Ja, okay, genau. Also die haben ihr Wallet vorgestellt. Also das ist ja, ne, wo die ganzen Identitäten, die machen ja für alles mögliche Ausweise, Führerscheine und was weiß ich alles noch. Und das denken die noch viel weiter. Und die waren tatsächlich auf der Meer. Ich weiß gar nicht, ob sie das erste Mal auf der Meer waren. Ja, aber sie machen halt dieses ganze Identifikationsthema für Krankenkassen, Arztbesuche, E-Rezept wurde vorgestellt, wie man das machen kann. Und das heißt also, die können das. Die können auch die Plattform davon, also die können auch die Plattform betreiben dafür. Wenn jetzt mal...
Muss ich sofort jemanden zu meinem Podcast einladen.
Ja,
also
musst du
ihr
machen,
da draußen, unbedingt. Wenn ihr das jetzt hört von der Bundesdruckerei, bitte meldet euch bei uns, podcast@themedicalnetwork.de. Ich hätte voll Bock, das noch zu vertiefen. Wenn du jetzt so in dieses ganze Thema Identitäten gehst, dann fällt natürlich auch ein Stichwort, Estland, als Vorbild. Also ich war selber auch in Tallinn, habe dort auch mit Vertretern aus dem Gesundheitsbereich gesprochen. Es gibt auch eine Podcast-Folge dazu, die verlinke ich hier nochmal in den Shownotes. Und das hat mich schon sehr, sehr beeindruckt. Also der Umgang auch mit Patientendaten zu Forschungszwecken ist ja dort schon in place. Aber vor allen Dingen auch so diese Patient Journey über die Bürger-ID, also beziehungsweise über die digitale ID, die ja dort jeder Estne hat.
Jetzt merkst du selber, jetzt hast du selber das Wort ID schon im Mund genommen. Ne? Du bist ja schon wieder bei der Bundesdruckerei.
Genau, genau. Und das ist natürlich 1,3 Millionen Einwohner, ne? Und digitale Staatsbürger, die ja auch dazu kommen. Aber wir haben ja 84 Millionen. Kann man das so übertragen? Also im Digitalbereich sagt man ja immer, ne, also ist eigentlich egal, weil wenn die Plattform erstmal funktioniert, ist egal, wie viele Menschen daran teilhaben.
Ja klar, ich meine, siehst du ja bei Amazon zum Beispiel, wie viele Milliarden da drauf gelockt sind. Also das Skalieren ist nicht das Problem. Man kann wenn das Land etwas kleiner ist, also zum Beispiel die Österreicher, finde ich auch als extrem weit. Ich weiß nicht, ob du das da schon mal mitbekommen hast.
Mein Mann ist Österreicher, also wir unterhalten uns regelmäßig darüber, dass in Deutschland ja alles total hinterwäldlerisch ist, wie er immer sagt. Und ich denke immer so, ja, irgendwie hat er recht. Also im Gesundheitsbereich ist das schon so, obwohl in anderen Bereichen vielleicht nicht, aber es ist immer ein interessantes Thema zwischen uns.
Ja, genau. Also natürlich ist es leichter, das etwas zentralistischer anzudenken, in so kleineren Ländern. Bei uns ist es per se immer ausgeschlossen. Man sagt immer, wir haben Föderalismus, das geht gar nicht, man kann nicht nachlegen. Aber wenn man sich da mal trauen würde, sagen wir, behalten den Föderalismus natürlich, aber wir liegen halt nur eine Prozessplattform, das blöde Wort nochmal, einfach oben drüber. Und trotzdem kann jedes Land lokal für sich bestimmen. Ist ja gar kein Problem. Aber ich habe dann das Gleiche. Und dann sieht man das, dann ist es nämlich ähnlich wie in Estland oder auch in Österreich.
Aber es würde dem Föderalismus ja gar nicht widersprechen.
Nee,
also das ist ja genauso, als wenn man eine Leitlinie hinterlegt. Irgendeine Behandlung, die hier oder da anders ist oder vielleicht auch sogar europaweit das denken würde, dann könnte man ja auch einfach die Besonderheiten der einzelnen Regulatorien und hinzufügen.
Ja, man müsste sich nur trauen, das auch wirklich jetzt anzugehen. Also bisher ist es so, dass jetzt gibt es ja den Krankenhaustransformationsfonds wieder, wo ganz viel Geld wieder investiert wird, aber wieder in einzelne Lösungen, da macht es auch Sinn, weil Krankenhäuser legen sich zusammen.
Ja, das hat ja aber jetzt nichts mit der Patientenjourney zu tun. Das ist ja eigentlich nur ein Teil, ne? Also die Patientenjourney ist ja viel größer und sind ja Gott sei Dank auch nicht alle, also müssen ja nicht ins Krankenhaus von den Menschen.
Nee, aber du hast recht natürlich, aber wenn du da schon die Vorgabe mitgibst, sagst du, dass am Ende muss ein Teil eurer Digitalisierung irgendwie konform zu unserer neuen Prozessplattform.
Ja, aber da müsste man erstmal wissen, was das ist.
Ja, richtig.
Also wieder an der falschen Stelle angefangen, wie bei der EPA auch schon.
Du sprichst es quasi an, ne? Das ist so, ja. Also ich würde parallel unbedingt anfangen, darüber nachzudenken, wie kann man deutschlandweit sich wirklich mal nach vorne setzen und sagen, ich baue hier mal was auf. Ich hatte ja schon, die Gematik kann es so gut. Warum sollen sie es einfach immer nur beschreiben, 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 sondern sie kann auch dann in die Umsetzung gehen. Sie könnte die Bundesdruckerei beraten, nur so als Beispiel. Ne? Die Bundesdruckerei könnte sich die Prozessplattform vielleicht von Booking.com kaufen, einfach nur die Plattform, damit die schon mal 2-3 Jahre Sprung nach vorne machen, ja, und dann halt langsam das adaptieren in den Gesundheitsbereich. Das wäre so ein toller Ansatz.
Ja, da sprichst du mir total aus dem Herzen. Ich bin ja schon seit über 20 Jahren im Technologiebereich und habe ja schon sehr, sehr viele Unternehmen beraten, die, erst war es natürlich EdTech, Fintech, Gamification, der ganze App-Markt und so weiter, Travel, die wurden ja alle disruptiert, auch durch Digitalisierung. Und das ist ja genau das, ich sage immer, hey, das gibt es doch alles schon. Auch so eine Patient-Aufnahme-App, ne, für Krankenhäuser, sage ich doch, na, frag doch mal bei AIDA, ja, also, oder bei irgendeinem Travel-Anbieter, weil da im Prinzip ist schon so das Grundgerüst da, ja, also ohne jetzt die Spezifikation, wie du das ja auch beschrieben hast, aber die kann man ja hineinschreiben, ne. Und das wird auch da ein bisschen mehr Spaß machen, ne? Also ich finde, digitale Gesundheit darf ja auch für die Patientinnen auch Spaß machen. Also es muss ja nicht immer alles so ernst sein, um ja, damit es so alles blau-weiß aussieht, sondern wir haben ja viele Learnings auch. Wie kann ich zum Beispiel in diesem DIGA-Markt über Gamification die Leute einfach in der Compliance halten und wie machen die dann auch mit bei, ne, ihren Therapien und wie ist das aufgebaut, auch so Communities zu schaffen und so weiter. Das ist ja alles gelernt, das ist alles da.
Ja, natürlich. Also das haben die dummerweise zum Beispiel bei der EPA vergessen. Also ich habe jetzt gelesen, 3,9% nutzen die EPA tatsächlich. Da hätten sie auch ein bisschen mehr Gamification.
Hast du mal in deine EPA geguckt, Ralf?
Ja, ich habe reingeguckt. Aber ich frage, also meine, wenn ich drumherum frage im Freundeskreis, die kennen die nur nicht mal. Also es ist so, weil ich ja aus der Branche bin, klar kenne ich die, probier's mal aus.
Also ich muss auch gestehen, dass ich kurz davor bin, reinzugucken. Bei mir war das wirklich ganz, ganz schwierig mit der Identifizierung, ne? Und das hat schon ewig gedauert mit Briefen, die nicht angekommen sind, weil ich da dummerweise auch gerade umgezogen bin. Also, ne, fair enough, aber es hätte trotzdem funktionieren können, wenn man sich ein bisschen Mühe gegeben hätte. Jetzt habe ich mir so eine Bundes-ID geholt. Und ich hoffe, dass ich jetzt einen Schritt weiterkomme. Aber es ist ja so schwierig, dass man, eigentlich bräuchte man bei jeder Krankenkasse so ein EPA-Café. Das können wir doch mal hier anregen. So wie bei der HASPA auch, also Hamburger Sparkasse, die hat ja so kleine Banking-Cafés, wo die Menschen dann hinkommen können und dann kriegen die ihre Online-Banking-Sachen erklärt. Das finde ich ja total smart. Wir bräuchten EPA-Cafés und dann geht man da hin und kriegt das so richtig cool gezeigt. Und ich hoffe, dann sind die Inhalte auch cool.
Da fängst du hinten an. Die Inhalte werden ja nicht cooler. Das ist ja so. Also ich finde ja zum Beispiel, also was total cool funktioniert, ist zum Beispiel hier Terminplanung. Es gibt einen ganz großen in Deutschland, der unterwegs ist. Ich kann den Namen ja ruhig mal Dr. Lipp. Wirklich einen sehr, sehr großen Marktanteil, weit über 50%.
Na, die haben vor allen Dingen aber auch ein Mindshift hingekriegt bei Leistungserbringern und bei den Menschen, die, ne, Gesundheitsleistungen in Anspruch nehmen. Das ist ja so cool. Ja, das war ja richtig Grassroot.
Genau, und man benutzt gerne die App. Ich finde leicht, wirklich sehr, sehr leicht Termine beim Arzt, die ich ja sonst gar nicht so leicht finden kann. Aber auch in meinem Bekanntenkreis kennt kein Mensch Dr. Lipp. Wenn ich sage, wieso, die finden alle keine Arzttermine. Ich so, das macht doch Dr. Lipp und guckt da einfach. Aber auch da, wenn das jetzt in einer Gesundheitsprozessplattform, das kannst du ja integrieren, ganz einfach. Ne, das ist also ein Termin, dann hast du immer den gleichen Einstieg. Immer oben über die Gesundheitsplattform von Deutschland oder wie auch immer du sie da nennen möchtest.
Hätte man natürlich auch echt einen Trust-Faktor, ne? Weil in dem Moment, wo es die Bundesdruckerei dann der Absender ist, ist natürlich auch, ja, das Vertrauen viel stärker da und das sind halt auch sensible Daten und man hat ja auch immer Bedenken, dass die Daten dann vielleicht auch später mal einem schaden könnten oder, ne, in falsche Hände geraten. Das sind ja berechtigte Sorgen, also die muss man auch ernst nehmen, auch wenn man sie technologisch vielleicht mehr oder weniger zerstreuen könnte, aber das, darum geht es ja nicht, es geht ja um die Emotion.
Nein, darum geht es nicht. Und du hast ja jetzt hier demnächst noch einen wahnsinnigen neuen Trigger, wo der ja noch mehr Emotionen schaut, das ist ja KI. Also das ganze agentische KI. Also ich glaube, jetzt hast du dieses Wort Interoperabilität endlich
Ja, jetzt habe ich das drauf, ja.
Aber es ist aber fast gar nicht mehr nötig.
Oh,
weil, schade. Weil KI tatsächlich in der Lage ist, sich irgendwo dann miteinander zu verbinden, viel leichter, als es vielleicht vorher der Fall ist. Also es ist nicht obsolet, aber es ist der nächste Schritt, den wir sehen. Und wenn wir da in der Lage sind, also ich schicke den KI-Agenten los und der besorgt mir die Daten, die ich für meine Patient Journey brauche, muss ich ja eine Plattform irgendwo drüber haben, der meinem KI-Agenten das ermöglicht. Wenn ich jetzt wieder in diesem kleinen Inseldenken bin, dann baut die Also die Patient Journey für meinen KI-Agenten, die ist ja dann nur auf diese kleine Insel dann bezogen. Mehr kann der ja gar nicht. Und du brauchst, also da kann der viel, viel mehr. Also ich kann einen eigenen persönlichen KI-Gesundheitsagenten mir vorstellen, der sich darum kümmert, auf dieser Plattform.
Ich bin ja gerade schon dabei, das zu entwickeln für mich. Meiner ist ja ein internationaler integrativer Arzt, also der sich auf die neueste Studienlage auch bezieht, also evidenzbasierte Studien, die aber auch einfach abgeschlossen sind und noch nicht in der Versorgung sind. Und da lade ich alle meine Daten rein. Also.
Ja, guck mal, wenn du das jetzt noch sicher durch die Bundesdruckerei, also das würde dir doch ein gutes Gefühl geben, sagen, okay, da
wäre beruhigend.
Ist ein bisschen beruhigender, als es jetzt vielleicht
könnten meine Kollegen da auch nicht mitlesen. Aber ich finde das sehr, sehr interessant und ich glaube, wir werden auch einen gewissen Pull-Effekt von den Patientinnen sehen, die dann auch mit ihren Auswertungen auch mal beim Arzt aufschlagen und zu Recht natürlich auch sich darüber beschweren, dass nicht genug Informationen vorliegen. Ja, also man irgendwo hinkommt und sagt, also wieso wissen Sie das nicht, ne, dass ich eine Chemo hatte, die dann jetzt bedeutet, dass ich diese Art von neuer Chemo nicht kriegen darf. Ja, also dass man ja teilweise, es sind die dollsten Geschichten, die man auch hört. Also da ist dringend was zu tun. Ich würde dir ganz gern noch eine richtungsweisende Frage stellen. Also da musst du dich jetzt entscheiden. Ja, also du musst jetzt wirklich rechts oder links sagen. Die aktuelle Gesundheitsreform oder die Ansätze, die es jetzt gibt, die sich auch aus der Finanzkommission entwickelt haben und ja jetzt schon teilweise, ne, in der Gesetzesgebung oder in der Beschließung auch sich befinden, ist das aus deiner Sicht eine Reform mit Lenkungsfunktion oder trifft es eigentlich genau das, was du die ganze Zeit schon kritisierst, dass es eigentlich Einzelflicklösungen gibt, um konkrete Probleme zu lösen, aber das ganze Große eigentlich nicht verstanden wird? Also Sparplan oder Reform?
Nee, also ich bin da sogar richtig zufrieden mit, ehrlich gesagt. Ich weiß, dass es jetzt komisch ist.
Nee, ich auch. Ich auch, Ralf.
Ja?
Ich bin auch, okay. Ja, doch, ich bin auch zufrieden. Ich finde mehrere Ansätze sehr gut, aber wir möchten jetzt ja gerne deine hören.
Ja, ja, genau. Also erstmal, da ist ja digital verambulant und stationär zum Beispiel. Das ist ja das, was ich schon seit 2 Jahren auch so propagiere. Die Patient Journey fängt an, indem ich mich digital irgendwo anmelde beim Arzt. Und danach kann ich das, egal was danach passiert, das digital weiterverfolgen. Und dann habe ich den ersten, das steht da drin. Und das Lustige ist, habe ich eigentlich erst vor kurzem erst gesehen, dass die Gematik auch mehr Steuerungsaufgaben übernehmen soll. Und zentrale Orchestrierungsstrategien. Und das gefällt mir.
Da haben sie auf dich gehört.
Ja, wahrscheinlich nicht, aber aber da.
Warst du in einem Fachausschuss oder in irgendeinem Gremium auch mit aktiv?
Ich habe mitberaten außenrum, ja. Bin da gefragt worden in 2, 3 Workshops, ja.
Sehr gut, dann haben sie ja die richtigen gefragt.
Weiß ich also nicht so ganz genau, aber.
Also mir gefallen auch einige Ansätze, die auch vor allen Dingen auch die klare Aussage, dass Digitalisierung halt auch deswegen gebraucht wird, um Effizienz steigern zu wirken und dass es nicht, ne, der Sinn und Zweck als einfach digital zu werden, sondern dass es der Weg dahin ist, ne, dass wir ein funktionierendes Gesundheitssystem bekommen. Und das ist natürlich auf jeden Fall auch Musik in meinen Ohren, vor allen Dingen, weil ich das Gefühl habe, dass es jetzt wirklich auch konkret wird und es wirklich auch schnell geht jetzt, ne? Also ich höre auch aus den internen Kreisen, dass da wirklich sehr viel Handlungswillen da ist, was ich echt krass finde, weil in den letzten 5 Jahren, seit ich Digital Health verfolge, na gut, es gab die DiGA mit Herrn Spahn und so weiter, aber da war dann ja lange irgendwie gar kein Handlungsdruck, obwohl die Probleme ja schon immer bestehen seit 5 Jahren. Ne?
Ja. Also ich bin auch begeistert davon, also begeistert ist aber so, aber ich bin positiv überrascht.
Wir bleiben dran an dem Thema. Jetzt noch einmal deine Einschätzung zeitlich. Du bist ja jetzt auch schon lange in dem Game und deine Passion hast du ja nicht verloren und dein Optimismus offensichtlich auch nicht. Glaubst du, dass wir dieses Booking.com fürs Gesundheitswesen in den nächsten 5 Jahren sehen werden oder überschätzen wir die Geschwindigkeit?
Ja. Ich habe das Gefühl, dass allein an der neuen Digitalstrategie siehst du, dass Einflüsse von außen da reinwandern. Und das, was passiert. Und vielleicht hören die auch gerade mit den Richtigen zu. Ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt den Schwung machen. Ich weiß, dass so digitale Projekte dauern halt immer leider lange. Aber wenn man da
5 Jahre?
Ja, es ist, also ich, ganz ehrlich, nur, man kann ja stückweise anfangen. Das ist erst nur die Terminbuchung ermöglichen, zentral. über vielleicht so eine Prozessplattform. Also da könnte ich mir vorstellen, das könnte man in 5 Jahren hinbekommen. Einfach nur, dass die Terminfindung, also diese digital vor ambulant stationär, also nur, dass man den digitalen Einstieg schon mal hat.
Also dass jede Patientenjourney mit einem digitalen Login beginnt.
Ja, genau. Und das könnte man in 5 Jahren hinbekommen, also locker.
Okay, also ich glaube das auch. Also wenn man das will und wenn der Kostendruck weiter zunimmt, ist das, glaube ich, auch eine sehr sinnvoller Ansatz. Also hoffen wir mal auf, ich sag mal 2030. Ich bin da ja nicht so pingelig.
Kannst du mich ja wieder zu deinem Podcast einladen. Da höre ich ja sowieso gerne zu. Und das nimmst, dann machen wir ein Review quasi.
Also Wiedervorlagen gibt es ja genug. Ich müsste jetzt einfach mal von ganz hinten anfangen, 150 Folgen IHS Pioneers Podcast. Und da würde ich dann machen, was immer noch Sinn macht, sich anzuhören, weil sich nichts verändert hat. Das wäre doch mal irgendwie eine lustige Liste.
Ja, stimmt, das muss man machen.
Ich hoffe, es sind nicht zu viele. Ja, aber ganz klasse Einblicke haben wir hier auch bekommen und ich finde den Ansatz dieser Prozessplattform, die du hier auch nochmal beschrieben hast und in diversen Gastbeiträgen ja auch schon vertieft hast, werden wir ja auch nochmal in den Shownotes verlinken, dass wir im Prinzip der Gematik auch mehr Macht geben, die du ja für sehr gut hältst und die Bundesdruckerei wirklich ein guter Player wäre, um diese Prozessplattform auch aufzusetzen. Und natürlich auch einen Trust-Faktor mitbringt. Und du sagst aber leider auch, die EPA ist der falsche Ansatz und wir haben da im Prinzip ein kleines Problem gefixt, aber es gibt dazu keine Prozesse, um eben diese Daten dann auch in diese Patient Journey verfügbar und nutzbar zu machen und vor allen Dingen sinnstiftend zu nutzen. Also insofern haben wir auf jeden Fall eine Wiedervorlage, dass wir in 2030 darüber sprechen, wird es diese Prozessplattform für den deutschen Gesundheitsmarkt geben oder vielleicht sogar was Europäisches, man weiß es ja nicht. In diesem Sinne sage ich ganz, ganz herzlichen Dank, Ralf Schirmeisen von HPE.
Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mich wirklich total gefreut.
Übrigens, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.themedicalnetwork.de.